Susanna Kisielewska. Von Carpe Diem bis Postscriptum. 100 gar nicht so antike Redewendungen. Aus dem Polnischen von Marta Kijowska. Gelesen von Gerhard Gabers. Eine Produktion der Hörkompanie. Vorwort. Ich erinnere mich sehr gut an meinen Lateinunterricht. Zwischen uns Gymnasiasten und Frau Professor Krasitzka, die sich für alles begeisterte, was in der Zeit vor Christi Geburt geschehen war, bestand eine ständige Abhängigkeit. Je größer der Enthusiasmus war, mit dem sie uns die Nuancen der lateinischen Grammatik erklärte, desto größer wurden unsere Augen. Der Unterricht glich bellum omnium contra omnes, also einem Krieg aller gegen alle. An die Tafel gerufen, mit den Augen ums Vorsagen bettelnd, rezitierten bzw. stotterten wir Fragmente von Julius Caesars De Bello Gallico, der gallische Krieg. Oder deklinierten, wie beim Lottospiel auf einen glücklichen Zufall hoffend, lateinische Substantive. Bis dies irae, der Tag des Zornes, kam, sprich, der Tag der schriftlichen Prüfung. Man muss allerdings dazu sagen, obwohl wir uns gegen Latein mit Händen und Füßen wehrten, war diese Abwehr nicht sehr erfolgreich. Zum Glück. Das Latein, um das es in diesem Buch geht, war zuerst die Amtssprache der Römischen Republik und dann des Römischen Reichs. Nach dem Untergang des Imperiums blieb es die Sprache der Wissenschaft und Literatur. Thomas von Aquin, Dante, Erasmus von Rotterdam, Nikolaus Kopernikus, Isaac Newton, viele herausragende Autoren und Wissenschaftler schrieben auf Latein. Aus unserer heutigen Perspektive sieht man also deutlich, dass der Einfluss dieser Sprache von sehr großer Reichweite war. In romanischen Sprachen wie Spanisch, Französisch oder Italienisch kommen sogar 8 von 10 Wörtern aus dem Lateinischen. Und auch im Deutschen hat es sich an vielen Stellen versteckt. Das Wort Matura zum Beispiel kommt von maturare, erwachsen werden, Artikel von articulus, Teil, Abschnitt, und Defekt von defectus, also Fehler. Die lateinische Sprache taucht in den Namen internationaler Institutionen auf. Der Rat der Europäischen Union etwa wird auch als Consilium bezeichnet. Sie ist in der Welt des Sports präsent, zum Beispiel im Namen des Fußballvereins Borussia, lateinisch Preußen, Dortmund. Und sie steckt in jeder digitalen Uhr. Die im angelsächsischen Raum verwendeten Akronyme AM und PM, mit denen die Stunden vor und nach Mittag bezeichnet werden, stammen von den lateinischen Ausdrücken ante und post meridiem. Obwohl es heute als eine tote Sprache gilt, ist Latein in Wirklichkeit gar nicht tot. Zugegeben, auf der Straße und in Alltagsgesprächen ist es nicht mehr zu hören. Es sei denn, man meint damit das Küchenlatein. Doch bestimmte lateinische Redewendungen, die sogenannten Paroemien, bilden nach wie vor eine universelle Sprache der Juristen auf der ganzen Welt. Mehr noch, dank vieler verschiedener Kenner und Enthusiasten werden weiterhin lateinische Zeitungen, Zeitschriften, Websites und Diskussionsforen ins Leben gerufen. Es werden auch regelmäßig neue lateinische Namen für neu entdeckte Pflanzen und Tierarten geschaffen. Latein lebt also hic et nunc, hier und jetzt. Lateinlernen ist ferner ein ausgezeichnetes Training für unser Gehirn. Das ist nuda veritas, also die nackte Wahrheit. Für mich ist jedoch etwas anderes am wichtigsten. Ich hoffe, dass die Reise durch diverse historische Ereignisse und die Denkweisen griechischer und römischer Philosophen, die ich in den folgenden Kapiteln gesammelt habe, zeigt, dass Latein uns nicht nur von der Antike erzählt, sondern auch davon, wer wir heute sind. Lateinische Sentenzen überschreiten auf magische Weise die Grenzen von Zeit und Raum. Und wahrscheinlich deshalb wurden sie von allen aus meiner Klasse, trotz unseres kollektiven Widerstands gegen das Erlernen der lateinischen Grammatik, einfach geliebt. Die prägnanten, wenn auch manchmal etwas längeren Sätze, hinter denen interessante Gedanken und Geschichten steckten, regten unsere Fantasie an. Wir zitierten sie bei jeder möglichen Gelegenheit. In den Pausen jonglierten wir mit Aphorismen um die Wette und lieferten uns mit ihrer Hilfe erbitterte Wortduelle. Wir polemisierten gegen sie, dann wieder hielten wir sie für eine unumstößliche Tatsache, denn jeder braucht manchmal etwas Dauerhaftes und Unanfechtbares, auch wenn es nur Worte sind. Spricht man die hier gesammelten Sentenzen laut und mit den Betonungen so, wie ich es tue, erkennt man, dass sie wie Zaubersprüche klingen, die, wenn sie ad hoc, also ganz spontan ausgesprochen werden, den Augenblick auf ihre Weise verzaubern. Summa summarum, das heißt zusammenfassend, unsere Anti-Latein-Klassenfront wurde von unserer Lehrerin weitgehend erobert. Nolens volens, sprich, ob ich wollte oder nicht. Dank ihr habe ich erfahren, dass nicht nur das Hier und Jetzt zählt und nicht alles einen praktischen oder materiellen Nutzen haben muss. Es war Frau Professor Krasitzka, die mir bewusst machte, dass man alles, was man lernt, für sich selbst lernt. Quid quid discis tibi discic. Und durch Anstrengung zu den Sternen gelangen kann. Per aspera ad astra. Danke, Frau Professorin. Erstens. Berühmte Zitate. Ceterum censeo Carthaginem delendam esse. Über das Syndrom der kaputten Schallplatte, Hartnäckigkeit und Entschlossenheit. Der Autor dieser Worte, Cato der Ältere, war ein römischer Redner, Schriftsteller und Politiker. In die Geschichte ging er allerdings vor allem als ein großer Sturkopf ein. Doch von Anfang an. Die Stadt Karthago wurde im 9. Jahrhundert vor Christus von den Phöniziern auf dem Gebiet des heutigen Tunesiens gegründet. Nach den darauffolgenden Eroberungen durch die Karthager wurde sie zur Hauptstadt des karthagischen Reichs, das über 100 Jahre lang erbitterte Kriege gegen das Römische Reich führte. Ungefähr im Jahr 217 vor Christus schloss sich dem Kampf gegen Hannibal, der an der Spitze der karthagischen Armee stand, ein einfacher Legionär an. Marcus Porcius Cato Censorius, später Cato der Ältere genannt. Nach einigen Jahren erlangte er den Rang eines Militärtribuns, um danach die Laufbahn eines römischen Beamten einzuschlagen. Cato, der vor über 2000 Jahren lebte, verfügte über ein umfassendes Wissen, doch man erinnert sich bis heute an ihn hauptsächlich wegen eines kurzen Satzes. Und was noch wichtiger ist, die Kraft dieses Satzes liegt nicht darin, was Cato mit ihm sagen wollte, sondern darin, wie oft er ihn sagte. Das weiß aber niemand so genau. Um es nämlich herauszufinden, müsste man ausrechnen, wie oft er im Senat sprach, denn er beendete jede Rede, egal welches Thema sie betraf, mit denselben Worten. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden sollte. Das größte Drama von Cato dem Älteren war also höchstwahrscheinlich die Tatsache, dass er die Zerstörung der von ihm verhassten Stadt nicht mehr erlebte. Karthago fiel und wurde eine römische Kolonie erst 146 vor Christus, 3 Jahre nach seinem Tod. Nota bene, das heißt übrigens oder wohlgemerkt. Wörtlich, merke wohl. Auch Hannibal, der gegen Cato kämpfte, war ein ziemliches Früchtchen. Aut viam, in veniam, aut faciam, soll der für seine Grausamkeit und Kompromisslosigkeit berüchtigte phönizische Feldherr gesagt haben. Was bedeutet? Entweder werde ich einen Weg finden oder einen machen. Postscriptum, was nach dem Geschriebenen bedeutet, oder einfach PS. Während einer seiner Reden versuchte Cato der Ältere die Mitglieder des Senats dazu zu überreden, Karthago den Krieg zu erklären, und zeigte ihnen eine frische Feige, die er von einem dortigen Feigenbaum gepflückt hatte. Er fuchtelte mit ihr vor den Augen der Senatoren herum und argumentierte, das bedeutet, dass der Feind 2 Schritte von hier entfernt ist. Im Endeffekt ließen sich die Senatoren davon überzeugen, dass der Angriff auf Karthago gerechtfertigt sei. Und diese berühmteste Feige der Antike wurde damit zum Casus Belli, das heißt zum Grund für eine Kriegserklärung. Noli turbare circulos meos. Darüber, wie viel eine Lebensleidenschaft bedeuten kann. Als die Römer versuchten, die auf Sizilien gelegene griechische Stadt Syrakus zu erobern, mussten sie ganz schön staunen. Sobald sie sich ihr näherten, senkten sich die über die Stadtmauern ragenden Kräne, fingen ihre Schiffe auf, hoben sie hoch und schüttelten sie so lange, bis alle an Bord befindlichen Soldaten ins Wasser fielen. Außerdem regnete auf sie aus Katapulten mit regulierbarer Wurfkraft ein dichter Raketenschauer nieder, und die Schiffe, denen es trotzdem gelang, voranzukommen, wurden mit Steinen bombardiert, die mit Hilfe hoher Stangen abgeworfen wurden. All diese schreckenerregenden Erfindungen gingen auf das Konto eines einzigen Mannes, Archimedes. Über das Leben von Archimedes, einem der größten Mathematiker der Weltgeschichte, der auch Physiker, Ingenieur, Erfinder und Astronom war, ist wenig bekannt. Zum Glück weiß man aber recht viel über seine wissenschaftlichen Leistungen. Er formulierte ein Gesetz, das die Auftriebskraft von Flüssigkeiten bestimmte, entdeckte das Funktionsprinzip des Hebels und der schiefen Ebene, nannte den ungefähren Wert der Zahl Pi, berechnete das Volumen von räumlichen Figuren, konstruierte mehrere Verteidigungsmaschinen und eine spezielle Schraube, die zum Wasserschöpfen diente. Bei all diesen Erfindungen stützte er sich auf akribische Berechnungen. Er machte sie unentwegt, selbst kurz vor seinem Tod, so die Legende. Für sein Rechnen soll er sogar, im wahrsten Sinne des Wortes, sein Leben gelassen haben. Auf seine tödlichen Erfindungen stießen die Römer während des Zweiten Punischen Kriegs, den sie gegen Karthago führten. Nach zweijähriger Belagerung gelang es der Armee von Marcus Claudius Marcellus, die Heimatstadt des großen Gelehrten einzunehmen. Marcellus, der Archimedes für besonders wertvoll hielt, befahl, ihn nicht zu töten. Leider kam es anders. Laut Plutarch, einem Historiker und Schriftsteller, tauchte eines Tages bei Archimedes ein römischer Soldat auf. Er wollte ihn zu General Marcellus bringen, doch Archimedes, der gerade über ein mathematisches Diagramm nachdachte, weigerte sich mitzukommen. Er war nahe dran, eine seiner geometrischen Theorien zu beweisen, also musste alles andere warten. Eine solche Haltung machte den Soldaten so wütend, dass er den Gelehrten mit seinem Schwert durchbohrte. Obwohl es dafür keine Beweise gibt, wird angenommen, dass Archimedes den Soldaten um jeden Preis daran hindern wollte, die Zeichnungen zu verwischen, die er, nach einer Version der Ereignisse, in den Sand gemalt hatte. Er soll in dem Moment ausgerufen haben: »Zerstöre meine Kreise nicht!« Wir wissen wenig über ihn, aber einer Sache können wir sicher sein. Archimedes war der Wissenschaft ergeben, und zwar auf Leben und Tod. Notabene: Es gibt eine alternative Version der Geschichte über Archimedes Tod. Angeblich wollte er zum Treffen mit General Marcellus seine geometrischen und astronomischen Instrumente mitnehmen. Doch der römische Soldat hatte keine Ahnung, wozu sie dienten. Er hielt sie für wertvoll, vielleicht auch für gefährlich. Deshalb versuchte er, sie dem Gelehrten wegzunehmen, wobei er ihn tötete. Jacta alea est. Über das Treffen von unumkehrbaren Entscheidungen. Man kann ohne weiteres sagen, dass diese Worte der Anfang vom Ende einer besonderen Bekanntschaft waren. Die Verbindung zwischen Julius Caesar und Gnaeus Pompeius begann nämlich mit einem Bündnis und endete mit einem Massaker. Der eine, ein Politiker, Heerführer und Autor vieler wichtiger Schriften, war im Laufe seiner Karriere unter anderem Quästor, Prätor, Konsul und schließlich der berühmte Gouverneur von Gallien und Herrscher von Rom. Der andere war nicht nur ein begabter Politiker, sondern auch einer der hervorragendsten römischen Feldherren. Der Grausamkeit, mit der er seine Gegner behandelte, verdankte er seinen Spitznamen: Adolescentulus Carnifex, also Teenager-Schlechter. Caesar und Pompeius konkurrierten miteinander, Doch als nach dem Tod des Diktators Sulla im Jahr 78 vor Christus der Kampf um seine Nachfolge begann, beschlossen sie, sich zu einigen. Caesar, Pompeius und der wohlhabende Politiker Crassus schlossen damals ein Geheimabkommen, das als erstes Triumvirat in die Geschichte einging. In dessen Folge teilten sie de facto, von lateinisch in Wirklichkeit, faktisch, die Macht im Staat untereinander auf. Caesar fiel unter anderem die Stellung des Konsuls von Gallia Cisalpina, Gallien diesseits der Alpen, Illyricum, Illyrien und Gallia Narbonensis zu. Wer die Abenteuer von Asterix kennt, der weiß einiges über Caesars schwierige Beziehungen zu den Galliern. Nach Crassus Tod geriet dieses Kräfteverhältnis ins Wanken. Caesar, der mit Pompeius um die Macht konkurrierte, entschloss sich zu einem Staatsstreich und schickte eine seiner Legionen an die Grenze zwischen dem voralpinen Gallien und Italien. Er selbst kam dort in der Nacht vom 9. auf den 10. Januar 49 vor Christus an und blieb am Ufer des Rubikons stehen, des Flusses, der die Grenze seiner Provinz bildete. Er blieb stehen und begann nachzudenken. Er wog alle Vor- und Nachteile ab, diskutierte mit seinen Beratern, überlegte, ob der Bürgerkrieg, den er durch das Betreten des anderen Ufers hervorrufen würde, sich lohne, bis er schließlich sein Pferd in Richtung Fluss steuerte und seinen Truppen ein Signal gab, indem er ausrief: »Die Würfel sind gefallen.« Das bedeutete, dass die Entscheidung getroffen worden war und es kein Zurück mehr gab. Notabene. Diese Worte waren nicht Caesars eigene Idee, wahrscheinlich zitierte er den griechischen Schriftsteller Menander. Bevor er den Rubikon überschritten hatte, soll er auch gesagt haben: »Ich kann immer noch zurück. Wenn ich aber diese Brücke überquert habe, wird über alles nur das Schwert entscheiden.« Er hatte recht, denn die Folgen seiner Entscheidung waren äußerst blutig. Nach den Kämpfen in Italien machte sich Caesar auf den Weg nach Spanien, um mit den Verbündeten von Pompeius kurzen Prozess zu machen. Dieser selbst ging nach Griechenland, wo er schließlich Caesars Truppen die Stirn bieten musste. Der besiegte Pompeius floh nach Ägypten, was sich für ihn als verhängnisvoll entpuppte, denn der dortige Herrscher, Ptolemaios der 13., beschloss auf Drängen seiner Berater, ihn zu ermorden. Und als wäre das nicht genug, ließ er seinen abgeschlagenen Kopf als Geschenk an Caesar schicken. PS. Obwohl Sueton in seinem Buch De Vita Caesarum, Kaiserbiografien, die Form Jacta Alea Est verwendet, ist die Form Alea Jacta Est korrekt. Meistens werden diese Worte mit »Die Würfel sind gefallen« übersetzt. Wörtlich bedeuten sie aber »Der Würfel ist gefallen«.